Herzlich willkommen zu unserem heutigen gemeinsamen Abend. Ich würde gerne heute unsere Reflexion über die vier Grundlagen der Achtsamkeit, also mithilfe des Satipatthana Sutta, fortsetzen. Und ich finde es immer spannend zu hören, wie es anderen geht, was sie beschäftigt. Und das, da kann ich auch, finde ich, gut anknüpfen an das Satipatthana Sutta. Heute ist ja das Thema der zweite Teil. Also Satipatthana Sutta hat vier Teile. Heute ist der zweite Teil dran. Und das vorletzte Mal haben wir uns den ersten Teil angeschaut. Und da war ja die ganzen Methoden der Körperbetrachtungen eigentlich. Also achtsames Gehen, Achtsamkeit auf den Atem, Achtsamkeit auf das Stehen, im Liegen, Achtsamkeit bei den alltäglichen Handlungen. Und ich denke, das, was für mich jetzt nochmal deutlich geworden ist, das sind natürlich alles Methoden, um wirklich in das Hier und Jetzt zurückzukommen, und zwar das, was im Moment passiert auf der Ebene von unserem Körpersein. Und ich glaube, das ist die Grundlage, um darauf dann aufbauend den Blick nach innen zu richten und zu untersuchen und zu erforschen, wie gehen wir mit unseren Gefühlen und Gedanken um. Das heißt, wenn wir nicht gegründet sind in unserem Körper, und es gibt ja dann auch noch die vier Elemente Meditationen, also kann man das ja eigentlich noch weiter gehen, das heißt nicht nur gegründet im Körper, sondern gegründet auf dem Boden der Erde sozusagen, also Teil von dem, was hier körperlich passiert, dann hat alle Meditation, also wenn wir nicht gegründet sind, hat alle Meditation im Prinzip keinen Sinn, weil es die Basis fehlt. Es ist wie bei einem Haus, wenn man ein Haus baut und man hat kein gutes Fundament, dann kann man drauf bauen, was man will, es fällt einfach in sich zusammen, weil es wegsackt. Und das ist bei der buddhistischen Meditation im Theravada, ist also ein wesentlicher Aspekt diese Achtsamkeit auf den Körper. Weil das das einzige Mittel ist, was uns im Hier und Jetzt hält. Wir können nicht, wenn wir den Körper spüren, sozusagen beschleunigt handeln, sondern wir sind immer nur hochtourig unterwegs, wenn wir keinen Kontakt zu unserem Körper haben. Weil sobald wir wieder die Aufmerksamkeit auf das Spüren des Körpers legen, sind wir wieder im Hier und Jetzt und in unserem eigenen Tempo. Und das ist, glaube ich, ganz wesentlich. Aber das ist nicht alles. Und das ist ja auch interessant. Und die zweite Grundlage des Satipatthana Sutta oder die zweite Grundlage der Achtsamkeit ist die Betrachtung, und ich nenne jetzt einfach mal den Pali-Begriff, weil ich glaube, dass es keine gute deutsche Übersetzung für diesen Pali-Begriff gibt. Also die zweite Grundlage der Achtsamkeit ist die Betrachtung von Vedana. Und Vedana wird oft mit Gefühl im Deutschen übersetzt. Aber ich glaube, der Begriff des Gefühls im Deutschen drückt nicht wirklich aus, was mit Vedana gemeint ist und was die dahinterliegende buddhistische Psychologie eigentlich damit meint. Das heißt, der Begriff Vedana ist Teil eines Fünfer-Schritts, und das sind die fünf Anhäufungen, oder auf Pali Ganda oder auf Sanskrit Skanda, und die beschreiben unseren Bewusstseinsprozess, also wie Bewusstsein funktioniert und wie komplexe emotionale Reaktionen, die dann Hindernisse in unserem Leben darstellen, also die uns Leid verursachen, wie diese leidverursachenden Emotionen entstehen. Und ich habe wieder meine Täfelchen mitgebracht. Also wir beginnen mit Form. Form ist Körper. Alles, was wir anfassen können, meint Form. Das ist sozusagen der erste Aspekt. Und im Prinzip gibt es, sagt, also ich muss es anders umstellen. So, Entschuldigung. Die Psychologie des Theravada-Buddhismus, also man muss da jetzt so ein bisschen unterscheiden zwischen den verschiedenen buddhistischen Traditionen, aber im Theravada-Buddhismus geht man eigentlich von einem ziemlich gegründeten psychologischen Modell aus, könnte man sagen. Das heißt, es gibt Sinnesorgane, die wir haben, ja, also Tastsinn, Riechsinn, Augen, Ohren, Geschmackssinn, plus es gibt den Denksinn. Das ist interessant, das ist ein Unterschied zu unserer westlichen Psychologie. Also es gibt ein Denkorgan. Und dann gibt es, zu jedem Sinnesorgan gibt es entsprechende Sinnesreize, Sinnesobjekte. Und die passen immer nur zu dem jeweiligen Sinnesorgan dazu. Sprich, Töne passen zum Ohr dazu. Sehobjekte passen zum Auge dazu. Ja? Also so braucht man das richtige Objekt und das richtige Sinnesorgan. Und wenn diese beiden Aspekte zusammenkommen, sprich das Objekt da ist und das entsprechende Sinnesorgan und das Sinnesorgan funktioniert, das ist auch nochmal wichtig, dann entsteht ein Bewusstseinseindruck. Das heißt, wenn das Auge auf ein Sehobjekt trifft, entsteht Sehbewusstsein. Wenn das Ohr auf einen Ton trifft und die kommen in Kontakt miteinander, entsteht Hörbewusstsein. Und wenn ein Gedanke auftaucht und das Denkorgan funktioniert gut, entsteht Denkbewusstsein. Also das ist ziemlich simpel eigentlich. Aber was passiert, wenn jetzt, wie geht es sozusagen weiter, wenn Denkbewusstsein oder Sinnesbewusstsein entsteht? Also wir haben hier Bewusstsein. So, also die Form, unterschiedliche Objekte, entsprechende Sinnesorgane kommen zusammen, Kontakt, haben wir dann eine spezifische Form von Bewusstsein. Und dann entsteht etwas Interessantes, ich habe jetzt gar nicht den Pali-Begriff dabei, aber das macht nichts. Ich müsste bei Goenka nochmal nachschauen. Also Goenka war ein indischer Meditationslehrer aus der burmesischen Tradition. Ja, also war ein Inder, der in Burma Meditations gelernt hat und dann weltweit Zentren gegründet hat. Und der hat dieses Modell der fünf Skanda für die Meditation umgesetzt. Deswegen ist es für uns auch interessant. Das heißt, das Zweite, was passiert, wenn also Form auf Sinnesorgan entsteht, also zusammentrifft, dann entsteht das spezifische Bewusstsein, also zum Beispiel Auge mit einem Sehobjekt, Sehbewusstsein, und dann fängt bei uns psychologisch an, dass wir offensichtlich das einordnen. Das heißt, wir haben Kategorien, wie wir das, was wir sehen, ist ein Auto oder ist eine Farbe oder ist die Form oder ist die Person. Also das geht automatisch eigentlich. Das, was ich jetzt ergänzend aus unserer westlichen Psychologie mit hineinnehme, weil ich finde, das ist wichtig, und Buddhismus ist ja immerhin schon 2.500 Jahre alt, da kann sich auch noch was verändern, ist, dass dieser Wahrnehmungsaspekt natürlich immer schon vorgeprägt ist. Und zwar, es gibt schon ein gewisses Vorverständnis, was auf Basis unserer Biografie funktioniert, und die Biografie ist eingebettet in Kultur. Das heißt, die Kategorien, wie wir Dinge wahrnehmen, sind sozusagen schon vorgeprägt. Beziehungsweise es ist eigentlich so ein komplementärer Vorgang, der sich gegenseitig beeinflusst. Also da hat sich ein westlicher Psychologe sehr mit beschäftigt, also Piaget, der also da dieses konstruktive Element sehr betont hat. Ja, es ist nicht einseitig, sondern es ist ein wechselseitiger Prozess. Aber ich sage mal, wichtiger Begriff wäre Vorverständnis und wichtiger Begriff wäre dann unser kultureller Rahmen. Und dann, wenn wir sozusagen etwas sehen und sozusagen fast im gleichen Moment entsteht etwas, und da bin ich mir jetzt unsicher, ob man das, ob, wie stark das jetzt mitgeprägt ist durch Kultur oder nicht. Das ist mir nicht ganz klar. Aber das ist das, was im Buddhismus Vedana genannt wird. Und ich habe jetzt nur die deutsche Übersetzung dabei, also das Gefühl. Und das ist eine impulsive Reaktion auf das, was wir da gerade erleben. Und zwar nur in drei Dimensionen. In positiv, in also eigentlich in angenehm, unangenehm und neutral. So, das heißt, jeden Sinneseindruck oder jedes Bewusstsein und jede also Einordnung, also Wahrnehmung, gibt es so einen inneren Response, also Reaktion, müsste man sagen. Und zwar automatisiert, auch bei, also in den Texten steht auch bei Erleuchteten, die haben auch Vedana-Reaktionen. Ja, das ist so impulsiv offensichtlich. Haben wir nicht unter Kontrolle, können wir auch nicht unter Kontrolle bekommen.
Oder nur drei.
Die drei Reaktionen gibt es.
Keine Zwischentöne, nichts.
Ah, okay, also natürlich kann man differenzieren, aber bleiben wir einfach mal bei den dreien, weil dann kommt nämlich das Interessante und aus diesen drei Grundkategorien entstehen dann das, was wir im Westen eigentlich Gefühl nennen. Das heißt komplexere Emotionen und das ist Gier, Aversion, Hass, als auch positive Emotionen, also Wohlwollen, Mitgefühl, Gelassenheit, also alles, was so unser komplexes emotionales Erleben ausmacht, entsteht aus diesem Gefühl, aus Vedana. Deswegen ist das Gefühl, der Begriff nicht wirklich passend, weil wir eigentlich mit Gefühl diese beiden Aspekte meinen. Im Buddhismus wird es aber unterschieden. Es gibt als erstes eine körperlich impulsive Reaktion, angenehm, unangenehm. Ja, so wie wenn ich auf die Herdplatte greife. Ja, sofort, so schnell geht das. Ja, da muss ich nicht viel drüber nachdenken, sondern da gibt es den Impuls, das tut weh. Autsch. Ja, und ich reagiere. Und so gibt es in jedem Wahrnehmungsprozess genau das gleiche Element. Und darauf bauen sich dann, also wenn es angenehm ist, kommt dann sozusagen unser psychischer Apparat in die Gänge und dann kommt da, ah, will ich mehr haben. Boah, das will ich nochmal haben. Boah. Freude auch. Also auch da gibt es ein Element von Anhaftung. Oder teilweise auch von Gier. Ja, es gibt Leute, die fahren systematisch auf ganz, ganz viele Retreats, um immer wieder in so einen super entspannten, wachen, angenehmen Zustand reinzukommen. Also das Phänomen gibt es auch.
Und ist das ein Suchtzustand?
Das kann Sucht werden. Also wenn du sozusagen anklammerst. Und dann wird es ein Problem, weil du läufst dann etwas hinterher und bist eigentlich nicht im Hier und Jetzt. Und der Punkt im Buddhismus ist ja nicht, dass es das Ziel ist, bestimmte Erfahrungen zu machen, also nur im angenehmen Gefühl zu schwelgen, sondern das Ziel des Buddhismus, in meinem Verständnis, ist, mit jeder Situation freundlich und gelassen umzugehen. Weil oft haben wir gar nicht die Möglichkeit, sozusagen Dinge zu kontrollieren. Das heißt, was uns von außen passiert, als auch welche Gedanken in uns auftauchen. Ja? Das heißt, es geht nicht um Manipulation, sondern es geht eigentlich um diese in sich ruhen bleiben und sich nicht von den auftauchenden Phänomenen wegtragen lassen, egal was es ist. Bei den unangenehmen Erfahrungen ist es relativ einfach, die loszulassen. Bei den angenehmen Erfahrungen ist ein bisschen heikel. Ja, weil dann, da kann man sehr schnell in die Gier reinrutschen. Und da gibt es dann alle möglichen Abstufungen. Ja, von starke Gier bis Sucht, bis also Suchtverhalten, Fluchttendenzen, alles Mögliche kann sich da aufbauen daraus. Aber das Entscheidende ist, die Basis für diese komplexen emotionalen Reaktionen ist diese intuitive Reaktion. Und unser Meditationstraining beschäftigt sich eigentlich nur auf der Ebene. Das heißt, wir üben im Alltag so wach zu sein, dass wir merken, aha, jetzt gibt es die und die Reaktion auf etwas und jetzt lasse ich aber nicht diese anderen Dinge ungeachtet entstehen, sondern ich bin sehr sorgsam, was aus dieser Reaktion dann weiterkommt. Ja, also wenn zum Beispiel ein Gedanke auftaucht über Zukunft, irgendein Bild, was mir vielleicht Angst macht, dann nehme ich in dem Augenblick wahr, aha, da gibt es momentan ein Gefühl von Angst, unangenehm. Und in dem Augenblick, wenn ich mir dessen bewusst bin, kann ich aus diesem Bild wieder aussteigen, weil ich weiß, es ist nur ein Gedanke. Wenn ich dessen nicht bewusst bin, kann es passieren, dass aus diesem Bild das komplexe Phänomen von Sorge wird und ich sozusagen in so einen Grübelzustand komme und mir dann überlege, oh, was passiert dann und wenn das so ist und überhaupt, und dann bin ich schon in meinem Paralleluniversum. Ja, und Sorge wäre Geistesformation. Dass ein Bild von Zukunft einfach auftaucht, das können wir nicht kontrollieren. Das ist wichtig zu wissen. Das heißt, wir müssen uns nicht auch für diese Phänomene, die in unserem Geist auftauchen, verantwortlich fühlen, in dem Sinne, dass wir schuld sind, wenn wir die und die Ideen haben oder die und die Fantasie auftaucht oder das und das Gefühl auftaucht. Das sind einfach Objekte, die unser Bewusstsein wahrnimmt. Und ich fand ein Bild, was Harari, ich weiß, ich kann seinen Vornamen nicht, Yuval Harari. Also ein Bild, was ich sehr spannend fand, war, und Harari, das wisst ihr wahrscheinlich, also meditiert selbst. Also ich glaube 1 bis 2 Stunden pro Tag. Und also in der Vipassana-Tradition, wenn ich mich recht erinnere, in der Goenka-Tradition. Also er weiß, wovon er redet. Und er hat dieses Bild benutzt, dass er gesagt hat, im Westen glauben wir, dass jeder Gedanke sofort wichtig ist. Aber was wäre, wenn die Gedanken nur wie bei einem Flugzeug einfach ein Geräusch sind, die nichts mit der Leistung des Motors zu tun haben? Das finde ich ein interessanter Gedanke, weil wenn wir zu viel denken, also wenn wir so in dieses Grübeln hineinkommen oder in irgendwelchen Fantasien verloren gehen, dann sind wir eigentlich nicht mehr handlungsaktiv im Alltag, sondern sind wir wirklich weggetriftet. Und dann ist es wichtig, dass wir uns wieder zurückholen und das, was hier im Moment gerade passiert, das ist Körper. Deswegen ist die Basis der Meditation die Körperbetrachtungen, um uns zu erden, um nicht in diesen psychologischen Wirrwarr verloren zu gehen. Das ist unsere Übung. Deswegen sage ich, ist das Thema Vedana eines der Kernthemen in meinem Verständnis von Buddhismus. Sprich, sich nicht von diesen auftauchenden Phänomenen, die ganz normal sind in unserer Wahrnehmung, aber sich nicht davon wegreißen zu lassen, dass solche komplexen Emotionen die Macht über uns haben. Natürlich gibt es angenehme Emotionen, wie Freude, wie Mitgefühl, wie Wohlwollen. Und die können wir natürlich entstehen lassen und fördern, keine Frage. Das sind aber auch nicht die Probleme normalerweise, sondern die Probleme sind ja eher die unangenehmen Gefühle. Und da ist es wichtig, dass man weiß, dass die entstehen, dass die meistens aus, oder eigentlich immer in diesem Modell, aus Vedana entstehen. Und wenn wir früh genug merken, dass das einfach eine impulsive Reaktion unseres Geistes ist oder unseres Körpers. Eigentlich ist es eine körperliche Reaktion. Und wir so gewahr sind, dass wir dann uns dessen bewusst sind, dann können wir oft dann haben zumindest die oft durchaus sich entstehenden weiteren komplexeren Emotionen sind vielleicht da, aber sie haben nicht die große Macht mehr über uns. Das heißt, wir haben ein bisschen inneren Freiraum. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. So, ich sehe, ich habe noch Zeit für einen zweiten Gedanken. Das knüpft ein bisschen an dem, was so zwischen den Zeilen Hubert das letzte Mal und heute so mit eingebracht hat, also Dürkheim, diese Ansätze im Westen, wie geht man mit Meditation um? Und da glaube ich, ist interessant, weil auch das meine eigene Sprache beeinflusst. Also ich spreche oft von der Funktion des inneren Beobachters. Ja, also wenn man so die eigenen inneren Prozesse sieht, dann kann man in so eine Position des inneren Beobachters einsteigen und dann sieht man die eigenen Gedanken und ist nicht so gefangen von den eigenen Gedanken, sondern hat inneren Freiraum, um lockerer mit den Dingen umzugehen. Und da spreche ich oft von der Funktion des inneren Beobachters. Im Buddhismus gibt es aber keinen Begriff dafür. Offensichtlich gibt es das Konzept des im Buddhismus für inneren Beobachter überhaupt nicht. Also frage ich mich, wo habe ich das eigentlich aufgeschnappt? In meiner kurzen Recherche, also bin ich bei Charles Tart gelandet, der redet viel von inneren Beobachter und der kommt an sich aus der Gurdjieff-Tradition. Und die kommt aus Sufi, Islam, wie auch immer. Das Problem bei dem Begriff innerer Beobachter ist, dass es suggeriert, dass es irgendeine Instanz in uns gibt, die das beobachtet. Und das kann wieder zum Problem werden. Wenn wir glauben, diese Instanz existiert wirklich. Und das ist eines der Hauptthemen im Buddhismus, dass der Buddhismus sagt, es gibt nur Prozesse, keine Instanzen. Es gibt kein höheres Selbst, kein göttliches Selbst, kein göttliches Ich, kein was weiß ich, sondern in meinem Verständnis beschäftigt sich der Buddhismus eigentlich mit unmittelbarer Erfahrung und benutzt diese Begriffe sehr vorsichtig und immer wissend, es sind nur Begriffe, es sind nur Bilder. Ja, so wie eine Landkarte nicht die Landschaft ist, sondern eine Karte über die Landschaft, die hilft, sich in der Landschaft zurechtzufinden, aber niemand würde die Karte mit der Landschaft verwechseln. Und das ist so bei diesen ganzen psychologischen Konzepten, die es ja auch im Buddhismus gibt, ist so ein bisschen die Gefahr. Da muss man also auch auf die Sprache achten. Das heißt, das, was ich inneren Beobachter nenne, ist eigentlich nichts anderes als das Denkorgan mit einem Gedanken zusammenkommt, dann gibt es einen Augenblick Denkbewusstsein, ja, also so nach dem Motto, aha, da ist jetzt das Gefühl das und das da, und im nächsten Augenblick gibt es wieder ein anderes Phänomen. Das heißt, es gibt niemanden, der das beobachtet, sondern es gibt nur Bewusstsein.
Ja, Claudia. Kann das so ausgedrückt werden, es ist der Prozess des Gewahrseins?
Ja, genau.
Ja. Also ich finde Gewahrsein an sich das bessere Wort, weil Beobachter ist an sich relativ distanziert. Ich meine, ich habe viel damit auch in Workshops und Seminaren gearbeitet. Und das Gewahrsein ist jetzt ein bisschen mehr, es ist ein Wahrnehmen, es ist mehr als Beobachten,
ja,
eigentlich.
Ja.
Aber jetzt ist mir das klar, dank deiner Ausführungen, dass es eigentlich nur der Prozess des Gewahrseins
ist. Das ist der Prozess, genau.
Gewahrseins ist. Genau. Das Gewahrsein per se nicht existiert, genauso wie der innere Beobachter. Ja.
Genau, also und eines der Konzepte im Buddhismus oder Hindernisse, würde ich fast sagen, oder Konzepte, also wie immer man es also ausdrückt, aber eine Mega-Aussage im Buddhismus ist, dass es kein Ich gibt. Also es gibt niemanden, der sozusagen irgendwo separat in uns lebt oder irgendwie abgetrennt ist vom Rest der Welt. Und das meint es, In dem Augenblick, wo wir merken, wir engen ein und wir sind dann auf so einem Ich-Standpunkt, das ist dann da schon der falsche Weg. Da sind wir schon eingeengt, abgetrennt eigentlich, weil ich funktioniert immer nur im Gegensatz zu den anderen. Und dann bin ich nicht mehr in Kontakt mit den anderen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig auch bei diesen psychologischen Konzepten zu beachten, dass es Prozesse sind. Dass wir üben, einfach uns gewahr sein dessen, was im Moment passiert. Ohne etwas Spezielles draus machen zu müssen. Ja, sondern, okay, hier ist mein Sinnesorgan, ich sehe jetzt das und da erscheint in meinem Geist das Bild. Okay. Also das ist jetzt so, ja, das ist eigentlich das Thema der zweiten Grundlage der Achtsamkeit oder des Gewahrseins, so wie ich das ja auch selbst übersetzt habe, den Begriff Sati. Und das ist, glaube ich, wichtig und ich habe auch schon beim ersten Teil erwähnt, dass jede dieser Übungen immer mit dieser Reflexion aufhört, und zwar der Reflexion, ich bin nicht das Vedana, ich bin nicht die positive Reaktion, ich bin nicht das, was da auftaucht. Also, dass wir versuchen, uns nicht mit dem Phänomen, was da auftaucht, sozusagen zu identifizieren, in dem Sinne, dass wir da wieder irgendetwas Stabiles draus konstruieren. Und selbst unser Ich-Erleben, was es ja gibt, ja, das wird ja niemand leugnen, ist aber nichts anderes als ein Prozess. Das heißt, ein Gewordenes, was sich auch wieder verändert. Also auch hier sind total viele Prozesse im Gang. Und ich glaube, da ist auch wichtig, also sozusagen das, was Leid verursacht, ist die Verengung, die Verhärtung, körperlich auch, Verspannung. Und das, was es lockerer macht, mit unangenehmen Situationen umzugehen, ist, körperlich locker zu sein, körperlich und geistig flexibler zu sein und wirklich mit den Dingen freundlich und flexibel umgehen zu können. Das ist, glaube ich, ist auch in der Psychotherapie, ist ja Flexibilität eines der Kriterien für Gesundheit. Und im anderen Sinne, also Verhärtung oder Starre oder Unflexibilität ist ein Kriterium für psychische Erkrankung. Also da gibt es sehr, sehr viele Parallelen in der Sichtweise offensichtlich. Und ja, also ich denke, das ist, finde ich, für unsere Meditationspraxis und dann auch die Umsetzung im Alltag immer wieder wichtig zu sehen, das ist jetzt ein Prozess, was ich da wahrnehme. Und ich kann mir diesen Prozess mal genauer anschauen, mal erforschen. Ja, wo hat das angefangen, dieses komplexe Gefühl? Ja, die Sorge, die Trauer, die Gier, die Aggression. Und oft kommen wir dann, wenn wir da zurückgehen, kommen wir genau an den Punkt. Und dann sind wir schon ein Stück innerlich freier. Nicht so gefangen von dem Phänomen bzw. dem starken Gefühl. So, dann mache ich mal hier Schluss. Danke.